Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Inzwischen sind wir im letzten Buch des Alten Testaments angekommen, im Buch des Propheten Malachi. Malachi lebte etwa zur Zeit Nehemias, vielleicht auch unmittelbar danach. Ich selbst gehe davon aus, dass das Buch Malachi im Jahr 397 vor Christus entstanden ist. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen die Verse 2 bis 8 aus dem ersten Kapitel. Was der Prophet von Gott zu sagen hat, richtet sich direkt an das Volk Israel. Aber es hat auch uns in der heutigen Zeit einiges zu sagen. Und damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. In dieser Sendung möchte ich auf den Anfang des Buches Malachi, genauer gesagt auf die Verse 2 und 3, noch ein bisschen genauer eingehen und lese sie deshalb noch einmal vor. »Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, woran sehen wir, dass du uns lieb hast? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste.« Gott sagt also seinem Volk Israel, dass er es liebt. Die Leute von Israel wollen davon aber nichts bemerkt haben und fragen, woran können wir das denn sehen? Und dann tritt Gott sozusagen den Beweis an. Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, und doch hab ich Jakob lieb und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Erstaunliche Worte, die Gott da spricht. Die Menschen zweifeln an der Liebe Gottes. Gott aber erinnert sie an den Ursprung, den Anfang ihres Volkes. Jakob und Esau waren Zwillinge. Aber Gott machte von Anfang an einen Unterschied zwischen den beiden. Das kann man im ersten Buch Mose, Kapitel 25, nachlesen. Aber das war rund 1500 Jahre, bevor Gott sagte, dass er Jakob liebt und Esau hasst. Das stellt uns vor ein Problem. Warum sollte Gott Jakob lieben und Esau hassen? Ein Theologiestudent fragte einmal seinen Dozenten, warum sagt Gott, dass er Esau hasst? Und der Dozent antwortete, tja, mit diesem Vers habe ich auch meine Probleme. Aber ich frage mich eher, warum Gott Jakob liebt. Das ist doch die eigentliche Frage. Dieser Meinung schließe ich mich voll und ganz an. Warum sollte Gott sagen, dass er sein Volk liebt? Wir müssen uns hier bewusst machen, dass Gott das erst sagt, als aus Jakob und Esau zwei große Völker geworden sind, die beide eine lange Geschichte hinter sich haben. Ich würde sagen, Gott liebte Jakob, weil er wusste, wie es in seinem Herzen aussah. Jakob hatte ein Verlangen nach Gott, während Esau überhaupt kein Verlangen nach Gott in seinem Herzen trug. Aber das musste sich erst in 1500 Jahren Geschichte zeigen, bevor Gott durch den Propheten Malachi so etwas aussprechen wollte. Aus Jakob wurde das Volk Israel und aus Esau wurden die Edomiter. Der Unterschied zwischen der Liebe und dem Hass Gottes zeigte sich erst im Laufe der Geschichte dieser beiden Völker. Das stellt uns Christen von heute vor ein Problem. Wir reden so viel von der Liebe Gottes. Aber haben wir uns auch überlegt, dass es keine Liebe ohne Hass gibt? Wenn Gott liebt, dann hasst er auch. Liebe und Hass liegen sehr nah beieinander. Wenn Gott das Gute liebt, dann hasst er das Böse. Anders kann es nicht sein, und genauso lesen wir es in der Bibel. Die Geschichte des Volkes Israel ist völlig anders als die Geschichte der Edomiter. Gott sagt, dass er Esau hasst, aufgrund dieser Geschichte. Er sagt es, weil Esau, der Bruder Jakobs, im Herzen böse war und weil dieses Böse im ganzen Volk der Edomiter zutage trat. Und deshalb sagt Gott nicht ohne Grund, dass er Esau hasst. Denn Gott hasst das Böse. Weiter geht es nun mit den Versen 4 und 5. Und wenn auch Edom spricht, wir sind zerschlagen, aber wir wollen das Zerstörte wieder bauen, so spricht der Herr Zebaoth, werden sie bauen, so will ich abbrechen, und man wird sie nennen Land des Frevels und ein Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Das sollen eure Augen sehen, und ihr werdet sagen, der Herr ist herrlich über die Grenzen Israels hinaus. Im Grunde sagt Gott hier, mein Handeln an den Völkern Israel und Edom macht deutlich, dass ich Jakob geliebt habe und Esau gehasst. Gott hat Edom gerichtet, und dieses Handeln Gottes zeigt seinen Hass und seine Liebe. Deshalb sagt Gott zu Israel, ich habe euch gezeigt, dass ich euch liebe. Am Anfang sagte Gott das noch nicht, weil er noch abwarten wollte. Gott hatte Geduld, denn Gottes Liebe hat nichts mit bloßer Willkür zu tun. Sie entsteht auch nicht aus einer Laune heraus, sondern es gab gute Gründe dafür. Gott hatte eine echte Beziehung zu seinem Volk. Er war der Vater der Nation, er war der Herr Israels, er war der Gott des Volkes und er war der Richter des Volkes. Und sein Gericht war sehr hart. Ja, es scheint sogar, als wäre sein Gericht über Israel härter gewesen als das über Edom. Denken wir nur an die Zerstreuung in alle Welt und die jahrhundertelange Verfolgung. Das war das Gericht über Israel dafür, dass das Volk Gottes größtenteils den Messias ablehnte. Und doch liebt Gott dieses Volk. Er liebt es immer noch. Wir sagen heute oft, Gott ist Liebe. Das ist eine ziemlich abstrakte Aussage. Gott sagt hier, ich habe euch geliebt und ich habe das auch gezeigt. Und es hat lange gedauert, bis Gott den Menschen sagte, dass er sie liebt. Aber er hat es von Anfang an gezeigt. Das fing im Leben von Adam und Eva an. Es ging weiter bei der Berufung Abrahams. Und die Liebe Gottes zu seinen Menschen zeigt sich bis heute. Es ist wichtig zu sehen, dass Gott erst bei Maleachi sagt, dass er Jakob liebt und Esau hasst. Wie furchtbar wäre es, so etwas schon im ersten Buch Mose zu lesen. Aber Gott sagt das nicht, bevor die beiden Zwillingsbrüder geboren werden. Und selbst danach dauert es auch noch viele Jahrhunderte, bevor Gott diese Aussage macht. Und mit Erwählung hat das auch nichts zu tun. Wenn Gott jemanden erwählt, dann möchte er damit etwas Gutes tun. Aber er nimmt sich niemals vor, einen Menschen zu hassen. So etwas wie vorsätzlichen Hass gibt es bei Gott nicht. Das finden wir in der Bibel an keiner Stelle. Die Erwählung ist eine biblische Lehre. Dass aber die Nicht-Erwählten automatisch verdammt sind, das ist keine biblische Lehre. Das sind menschliche Gedanken. In der Bibel lesen wir auch nichts davon, dass alle automatisch verdammt werden, die Gott nicht erwählt hat. Aber wer sich gegen Gott entscheidet, der wird verdammt. Kommen wir nun zu Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich, spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Gott diskutiert hier weiter mit den Israeliten. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Natürlich war Gott nie der Vater eines einzelnen Menschen im Volk Israel. Sogar von Mose und David wurde nie gesagt, dass sie Söhne Gottes waren. Sie wurden Diener Gottes genannt. Aber Gott nannte das gesamte Volk Israel seinen Sohn und bezeichnete sich selbst als Vater des Volkes. So erinnert er die Israeliten daran, dass er eine persönliche Beziehung zu ihnen hat. Und dann argumentiert Gott noch weiter. Bin ich Herr, wo fürchtet man mich, spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Ich bin mir sicher, dass die Priester ziemlich beleidigt waren, als sie hörten, dass Gott so etwas über sie sagt. Und sie gaben zur Antwort, wir sind doch mindestens so brav wie gut erzogene Sonntagsschulkinder. Wir gehen immer in den Tempel und halten dort die Gottesdienste ab. Und das tun wir ganz treu. Wir sind eigentlich die Säulen des Volkes Israel. Und du, Gott, behauptest, wir lästern deinen Namen? Wie um alles in der Welt soll das denn gehen? Dass Kinder ihre Eltern wirklich ehren, scheint bei vielen schon lange nicht mehr der Fall zu sein. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Aber damals, als Maleachi lebte, war das noch üblich. Und deshalb kann Gott auch sagen, jeder Sohn ehrt seinen Vater und jeder Knecht gehorcht seinem Herrn. Aber ihr ehrt mich nicht und ihr gehorcht mir auch nicht. Dieser Vorwurf hätte die Israeliten hart treffen müssen. Aber wahrscheinlich kam er gar nicht so richtig bei ihnen an. Sie hatten sich einen Schutzpanzer zugelegt, so dass Gottes Worte nicht zu ihnen durchdrangen. Sie waren sehr arrogant und überheblich. Sie waren sich selbst genug. Sie ließen sich nichts sagen. Wenn ich mir das überlege, dann klingt das wie eine Beschreibung etlicher Menschen von heute. Und damit meine ich nicht nur die Jugend. Vielleicht werfen wir den jungen Leuten vor, dass sie sich nichts sagen lassen. Aber die älteren Menschen lassen sich ja auch selten genug etwas sagen. Und oft schon gar nicht von Gott. Deshalb sagt Gott also zu Israel, ihr lästert meinen Namen. Und als Folge sind die Israeliten beleidigt. Sie tun so, als wüssten sie überhaupt nicht, wovon Gott hier redet. Wenn wir damals in Israel zu Besuch gewesen wären, dann hätten wir die Massen in den Tempel strömen sehen. Es wurden jede Menge Opfer dargebracht. Alle Gottesdienste wurden ordnungsgemäß abgehalten. Die Menschen stellten sich also als religiös dar. Und das war eine ziemlich überzeugende Vorstellung. Die meisten von uns hätten wohl gesagt, das ist ein lebendiger Gottesdienst. Hier wird Gott wirklich angebetet. Aber in Wahrheit waren die Menschen sehr weit weg von Gott und im Grunde ihres Herzens lästerten sie seinen heiligen Namen. Wodurch verachten wir denn deinen Namen, lautete die Frage der angesprochenen Priester am Ende von Vers 6. Die Antwort darauf finden wir in Vers 7. Dadurch, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise. Ihr aber sprecht, womit opfern wir dir denn Unreines? Dadurch, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nichts zu achten. Wie kann das sein, dass die Priester den Namen Gottes lästern? Sie gehen doch regelmäßig in den Tempel und halten dort Gottesdienste ab. Gott erklärt ihnen das ganz einfach. Ihr opfert verdorbenes Brot auf dem Altar. Es geht hier um Speiseopfer. Und in Vers 8 geht es dann um die Opfertiere. Gott sagt also, dass sie unreine Speise opfern, aber die Israeliten sehen das gar nicht ein. Sie fragen noch, wie meinst du das, wir opfern Unreines? Sie sind schier beleidigt, dass Gott so etwas zu ihnen sagt. Sie sind doch schließlich gute Menschen, so denken sie jedenfalls. Denn das ist schon eine schwerwiegende Anschuldigung, ihr bringt unreine Opfer dar. Aber die Leute schütteln nur den Kopf und tun so, als wüssten sie von nichts. Sie tun so, als wüsste Gott nicht, was er da sagt. Und dann sagt Gott sinngemäß, ihr lästert meinen Namen, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn ist nicht so wichtig. Und damit meinten sie, man könne die Opfer glatt vergessen, beziehungsweise die Qualität der Opfer sei nicht so wichtig. Immerhin, Gott redet mit ihnen. Gott spricht mit diesem Rest Israels, der aus der Verbannung zurückgekehrt ist. Diesen Menschen geht es jetzt viel besser als vorher. Über 100 Jahre sind seit der Rückkehr vergangen. Die Gefangenschaft gerät langsam in Vergessenheit. Ein gewisser Wohlstand beginnt sich zu zeigen. So langsam werden die Menschen selbstgenügsam. Sie denken, sie können alles selbst schaffen. Dabei vergessen sie Gott, der ihnen Leben und Speise und Kleidung und alles gibt. Ja, der Tempel ist wieder aufgebaut und es werden viele Gottesdienste abgehalten. Aber in ihren Herzen sind die Menschen weit von Gott entfernt. Und in ihren Antworten Gott gegenüber werden sie ziemlich unverschämt. An dieser Stelle möchte ich eine vorsichtige Warnung aussprechen. Vielleicht wird Ihnen das, liebe Hörerinnen und Hörer, was Maleachi auch uns heute zu sagen hat, nicht gefallen. Vielleicht nervt es Sie so sehr, dass Sie mit dem Gedanken spielen, diese Sendung abzuschalten und die nächsten erst gar nicht einzuschalten. Aber bedenken Sie bitte, Gott liebt uns so sehr, dass er uns darauf aufmerksam machen will, wenn wir falsch liegen. Auch auf die Gefahr hin, dass uns das nicht gefällt. An dieser Stelle möchte ich eine Nebenbemerkung zu den Priestern einfügen. Zwar redet Maleachi hier die Priester an, aber im Grunde meint er das ganze Volk. Klar, die Opfer werden meist von den Priestern dargebracht, aber Gott geht jedoch mit dem ganzen Volk ins Gericht. Die Priester haben jedoch eine besondere Verantwortung. Sie sollten eigentlich Vorbilder für das ganze Volk sein. Wenn sie so wenig Hochachtung vor dem Altar haben, überträgt sich das natürlich auf die übrigen Leute. Als Bestandsaufnahme könnte man sagen, wie die Priester, so das Volk. Wie die Priester Gott im Herzen achteten oder verachteten, so tat es auch das Volk. In unserem Bibeltext erreichen wir nun Vers 8. Da lesen wir: Denn wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse, und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Bring es doch deinem Fürsten. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest, oder dass er dich gnädig ansehen werde? Spricht der Herr Zebaoth. Hier wird deutlich, dass Maleachi jetzt von Opfertieren redet. Wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse, und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Gott hatte Israel von Anfang an gesagt, dass man ihm keine lahmen, kranken oder verletzten Tiere opfern sollte. Vielleicht könnte man das mit der Altkleidersammlung vergleichen. Wenn wir etwas abgeben, was wir sowieso nicht mehr anziehen, dann sollten wir damit nicht angeben und so tun, als wäre das ein Opfer für Gott. Hören wir uns die Anweisungen Gottes aus dem dritten Buch Mose einmal an. Es wird deutlich, dass das Beste für Gott gerade gut genug ist. Dort heißt es: Alles, was einen Fehler hat, sollt ihr nicht opfern, denn es wird euch nicht wohlgefällig machen. Und wenn jemand ein Dankopfer dem Herrn darbringen will, um ein Gelübde zu erfüllen, oder aus freiem Willen, von Rindern oder Schafen, so soll das ohne Gebrechen sein, damit es wohlgefällig sei. Es soll keinen Fehler haben. Ist es blind, oder hat es ein gebrochenes Glied, oder eine Wunde, oder ein Geschwür, oder Krätze, oder Flechten, so sollt ihr es dem Herrn nicht opfern und davon kein Feueropfer bringen auf dem Altar des Herrn. Rinder oder Schafe, die zu lange oder zu kurze Glieder haben, magst du aus freiem Willen opfern, aber für ein Gelübde sind sie nicht wohlgefällig. Diese Anweisungen waren keine Schikane Gottes. Damit wollte Gott schon auf das vollkommene Lamm Jesus hinweisen, das einmal die Sünden der Welt tragen würde. Jedes unvollkommene Opfer war eine Beleidigung Gottes. Es war im Prinzip eine Beleidigung des Messias, der noch kommen würde. Und falls jemand das im dritten Buch Mose überlesen hatte, wiederholte es Gott noch einmal im fünften Buch Mose. Wenn's aber einen Fehler hat, dass es hinkt oder blind ist oder sonst irgendeinen bösen Fehler hat, so sollst du es nicht opfern dem Herrn, deinem Gott. Zur Zeit Maleachis lief das in etwa so ab. Stellen wir uns vor, ein Mann vom Gebirge Ephraim hatte eine Rinderzucht, und er gewann am laufenden Band Preise mit seinen Zuchtbullen. Aber plötzlich wird sein bester Zuchtbulle krank. Er ruft den Tierarzt, und der Tierarzt sagt: Da ist nichts mehr zu machen, tut mir leid. Da sagt der Züchter zu seinen Mitarbeitern: Schnell, schnell, verladet den Zuchtbullen und bringt ihn zum Tempel. Dann kann ich ihn dort noch als Opfer darbringen. Im Tempel sehen die Priester natürlich, dass der Bulle krank ist, aber sie lassen das durchgehen, weil dieser Mann ein berühmter Rinderzüchter vom Gebirge Ephraim ist. Und die anderen Leute im Tempel denken, dass es der beste Zuchtbulle des Züchters sei. Also sagen sie: Mensch, ist der großzügig, seinen besten Bullen opfert er dem Herrn. Aber Gott durchschaut die Sache und sagt klar und deutlich, dass ihm diese Praxis nicht gefällt. Das ist kein ehrlicher Gottesdienst, das ist keine Anbetung, die von Herzen kommt, das ist Gotteslästerung. Es sind deutliche Worte, die Maleachi hier sagen muss, und was das für uns heute bedeuten kann, dazu mehr in der nächsten Sendung. In dieser Sendung haben wir einen ersten Eindruck davon bekommen, welche Art von Gottesdienst in Israel üblich war, als der Prophet Maleachi mit deutlichen Worten dagegen vorging. Die Verse 2-8 aus dem ersten Kapitel waren allerdings nur ein Vorgeschmack auf das, was noch folgt. Was noch folgt, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.